Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hey, hey, da sind wir wieder. Wie jede Woche, frisch frisiert, der Herr Böhm.
Ach, von wegen.
Ich habe mir hier gerade vorher noch den Bart gestutzt, selber, dieses Mal. Sieht man es?
Schon so ein bisschen,
oder? Schaut
sehr gut aus. Aus, ja. Kannst du meine Haare vielleicht auch stutzen?
Das, die ja, da würde ich halt einfach... Weiß nicht, ob das dann so gut ist. Mhm. Sieht halt dann so ähnlich ausgefranst aus wie hier unten. Herzlich willkommen zum Roundtable, der auch diese Woche nicht ganz so round ist wie sonst. Dieses Mal lässt sich Bernd Schwickerath entschuldigen, aber Sebastian Böhm ist da. Sebastian Böhm!
Hier.
Servus. Ich bin Christoph Fetzer. Wir sprechen jede Woche hier im Roundtable über natürlich Eishockey. Und es ist tatsächlich, Sebastian, so, es wird zwar kein Eishockey gespielt, aber doch tut sich dann Woche für Woche tut sich so ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass der ganze Betrieb stillsteht. Also es gibt schon so ein paar Sachen, über die man sprechen kann, über die man berichten kann, oder?
Ja, vielen Dank an den SC Bern.
So schaut's aus.
Dass er uns ein Thema gegeben hat für die heutige Ausgabe.
Das ist die Nachricht des Tages gewesen gestern im Eishockey, die Nachricht der Woche, auf jeden Fall schon eine große Nachricht. Neuer Sportchef vom SC Bern? Nee, die Besonderheit ist, es ist eben kein Sportchef, sondern ist eine Sportchefin. Und dazu noch eine sehr junge, mit 31 Jahren. Florence Schelling ist gestern vorgestellt worden beim SC Bern als, wenn mich nicht alles täuscht, erste weibliche Sportchefin im Erstliga-Eishockey der Männer. Und Sebastian, mich hat das schon überrascht, wobei ich das Schweizer Eishockey jetzt nicht so verfolge, aber es ist natürlich schon eine coole Nachricht. Erstens mal ist es nicht an der Tagesordnung, dass man schon mit Anfang 30 diesen Job bekommt und dann natürlich als Frau im Männer-Eishockey noch viel weniger.
Ja, ich fand es großartig gestern, wie ihr die in unserer internen WhatsApp-Gruppe die Nachrichten ausgetauscht habt und euch dann gegenseitig gestanden habt, dass ihr versucht habt, schon Kontakt aufzunehmen, um die ersten Interviews zu führen. fand ich großartig. Also Bernd Schwickerath und du, ich natürlich nicht, weil für die Nürnberger Nachrichten sowas nur so halb interessant ist. Aber so generell als Eishockey-Fan und Eishockey-Beobachter ist natürlich also zumindest mal sehr interessante Sache, wenn man sich dann so ein bisschen einliest, eine sehr nachvollziehbare Sache auch, weil die Frau ist einfach hochkompetent und sehr qualifiziert für den Job, würde ich sagen. Also und zwar nicht nur aufgrund ihrer eigenen sportlichen Karriere, die ja herausragend ist, als Nationaltorhüterin über, ich weiß nicht, 11 Weltmeisterschaften, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat die Schweiz zu einer Bronzemedaille geführt, 2014 in Sochi, du hast es eingeblendet, vielen Dank. WM Bronze auch geholt, hat auch einen Einsatz in der NLB, also in der zweiten Liga des Schweizer Eishockeys. Und aber darüber hinaus hat sie halt dann auch noch nebenbei studiert, hat in mehreren Ländern Eishockey gespielt, hat viele Erfahrungen gesammelt und scheint eine sehr durchsetzungsstarke Persönlichkeit zu haben, was vielleicht sogar ausschlaggebend dann war für diesen Job, der ja. Also wir reden da nicht über, es sind immer die gleichen, die man da erwähnt, wir reden da nicht über Schwenningen oder Iserlohn des Schweizer Eishockeys, sondern das ist ein absolutes Schwergewicht, also vielleicht vergleichbar mit Adler Mannheim, wenn Adler Mannheim jetzt eine Sportchefin einstellen würde. Also die haben sich da schon Gedanken gemacht und natürlich wissen die um die öffentliche Wirkung von so einer Personalie und die ist natürlich auch einkalkuliert. Ich glaube, haben sie auch schon zugegeben, dass das natürlich eine Rolle spielt. Aber also diese Frau hätte den Job sicher nicht bekommen, wenn sie dafür nicht qualifiziert wäre. Oder wie siehst du das?
Nee, das denke ich auch. Also ich finde es auch, es ist natürlich auch wieder bezeichnend, dass man dann sagen muss von Seiten des Vereins, das ist kein Marketing-Gag. Natürlich ist es kein Marketing-Gag, eine Sportchefin zu präsentieren. Und ja, warum soll die schlechtere Arbeit machen? Ne? Und ich bin aber trotzdem sehr gespannt. Deswegen habe ich mich auch um dieses Interview bemüht. Und klar sind wir hier mit Bissl Hockey natürlich kein großes Medium. Und da sind natürlich erstmal die ganzen Schweizer Medien, die Zeitungen. Dann kommen wahrscheinlich die großen deutschen Tageszeitungen erstmal dran. Und die deutschsprachigen Tageszeitungen noch hinterher. Und vielleicht gibt es da trotzdem die Möglichkeit, sie auch hier zu interviewen, weil mich natürlich auch interessiert, wie geht man, wenn man eben halt als Frau Eishockey gespielt hat und natürlich bekannt ist in der Schweiz, weil man eben diese Erfolge gehabt hat, aber wie geht man diesen Job dann an? Weil dieses Klassische, was man doch immer wieder sieht im Eishockey, ja, ich kenne da jemand, der kennt wiederum jemand und der hat mir den Spieler empfohlen, das wird ja da nicht so funktionieren, sondern wahrscheinlich gibt es da tatsächlich einen anderen Ansatz und ja, der wird mich halt interessieren. Geht es vielleicht dann da in der Richtung, geht es im SC Bern jetzt in Zukunft mehr in Richtung Analytics? Wie scoutet man die Spieler? Hat sie vielleicht echt einen komplett neuen Ansatz, wie sie eine Mannschaft zusammenstellt? Denn ja, diese kompletten Verbandelungen, die es halt dann gibt, wenn du halt einen Ex-Spieler da hinsetzt, der aber halt schon, was weiß ich, schon ja 20 Jahre in dem Geschäft eben auch in der gleichen Liga mit drin ist, die gibt's in dem Fall halt nicht. Und das ist, finde ich, halt das richtig Interessante. Wie sieht dann die Mannschaft aus in den nächsten Jahren? Passiert da wirklich was richtig Innovatives, was wir ja teilweise in der NHL schon haben? Also klar werden die Analytics-Leute mal als Computerboys belächelt. Bei den Florida Panthers ist es ja zum Beispiel so, dass da viele halt im, jetzt nicht als GM, aber halt zumindest da im Verein arbeiten, die eben da eher zahlenmäßig rangehen oder Zahlen analysieren, was Spielerverpflichtungen anbelangt. Das interessiert mich, ne? Und das ist junge Leute gibt, die eben solche verantwortungsvolle Positionen besetzen, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber man orientiert sich da, glaube ich, auch so ein bisschen an Nordamerika. Ne? Kyle Dubas ist natürlich ein sehr gutes Beispiel in Toronto, John Shaker in Arizona. Also das gibt es ja in der NHL auch schon, dass man Leute hat, die vielleicht jetzt auch gar nicht selber so hochklassig Eishockey gespielt haben, aber trotzdem, ja, die was können und deswegen nimmt man sie für die Position.
Das ist halt nochmal der Unterschied zu Jaker und zu Kyle Dubas, dass sie halt sehr wohl hochklassig Eishockey gespielt hat und sehr wohl auch internationale Erfahrungen gesammelt hat. Das heißt, auch in mehreren Märkten unterwegs war. Ihr ist ja dann auch gleich die Frage gestellt worden, wie denn eigentlich ihre Beziehungen so ins Männer-Eishockey sind. Man hat sie dann zugegeben, dass sie natürlich Beziehungen hat und sie kennt Leute, aber dass sie das natürlich noch ausbauen muss, ist ja auch völlig klar. Kann ja auch gar nicht anders sein, aber im Prinzip ist es nicht anders als bei Kyle Dubas oder John Shaker eben auch, die ja auch sich über Junior-Teams dann irgendwie haben hochdienen müssen und vor allem andere Qualitäten halt mit eingebracht haben, die sie ja dann gut die Jury ist da noch nicht so ganz einig, wie gut das in Toronto tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, der Vergleich, der ist ganz angemessen, nur eben, dass sie eben im Eishockey selber noch viel größere und viel mehr Erfahrungen hat sammeln können. Insofern gar keine so überraschende Personalie. Wir müssen uns halt nur alle irgendwie daran gewöhnen, dass das jetzt eine Sportchefin ist und kein Sportchef. Ich gewöhne mich da innerhalb von 3 Sekunden dran. Ich habe damit kein Problem. Ich hoffe, dass sie wirklich auch in Zukunft und auch in der Schweiz gibt es ja Boulevardmedien, die so ein Thema wahrscheinlich ganz anders bewerten erstmal und sehr bewusst anders bewerten. Dass sie dann wirklich nur an ihrer Arbeit gemessen wird, das kann man ihr nur wünschen.
Ja, ich finde es halt richtig geil, dass jemand eingestellt wird, der von dessen Arbeit man einfach überzeugt ist, ganz offensichtlich. Ne? Also das ist jetzt nicht, also wenn man einen Namen einstellt, klar, hat sie einen großen Namen, bekannten Namen im Schweizer Eishockey, aber da gibt es sicherlich noch größere, ja? Vor allem was Männer-Eishockey betrifft. Und man geht da nicht nach dem Namen, sondern man geht dann ganz offensichtlich danach, dass man eben kompetent ist und dass sie einen besonderen Ansatz hat und dass man das eben versuchen will. Und das finde ich immer gut, ne? Dass man halt so ein bisschen rausgeht aus dem, haben wir im Trainergeschäft ja auch so, es sind immer die gleichen Nasen. Es nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Mhm. Dann ist einer, wird dann wieder irgendwo entlassen, weil halt die Arbeit überhaupt nicht passt und irgendwie jeder weiß, der ist, was ich, der ist cholerisch, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber es spricht dich dann immer rum, der haut in der Kabine rum und hat eigentlich jetzt von modernem Eishockey gar keine Ahnung, das kommt dann immer raus, dann ist er ein halbes Jahr weg und dann ist er halt wieder da, weil man sich halt denkt, okay, der hat schon mal auf dem Niveau gearbeitet, den nehmen wir jetzt wieder, ne? Und in dem Fall ist es halt einfach nochmal ein neuer Ansatz.
Mhm. Absolut.
Also, wir wünschen Florence Schelling viel Glück und ja, hoffen, dass das mit dem Interview auch noch klappt. Mal schauen, wie viel sie zu tun hat jetzt in den nächsten Tagen. Also, es war schon in vielen Medien zu lesen natürlich und ich kann mir auch vorstellen, dass es da jetzt viele Anfragen gibt. Sie hat ja einen Skiunfall gehabt, hat sich da auch schwerer verletzt. Das heißt, sie beginnt jetzt erstmal mit 50% und ja, dann stückweise hoch auf 100%. Mhm. Frank Dremin schreibt gerade, in der NHL scheint Megan Jaker auch eine Kandidatin für die Zukunft zu sein. Danke für diesen Kommentar hier bei YouTube. Bin ich jetzt auch gespannt, ob das natürlich, du hast immer so in den nordamerikanischen Profiligen dann teilweise im Office auch mal Frauen, sogar als Assistenztrainerinnen im College, aber so diese ganz ja, diese ganz prominente Position hast du natürlich da auch noch nicht. Da bin ich echt gespannt, ob da sich in der nächsten Zeit was tut. Und Sebastian, man muss natürlich auch sagen, was das Frauen-Eishockey anbelangt und auch ja Frauen, die wirklich im internationalen Sport eine Stimme haben, hat sich auch was getan. Wir haben das Beispiel Hayley Wickenheiser, die ja nicht nur in die Hall of Fame aufgenommen worden ist zuletzt, sondern die ja auch in der Athletenkommission des IOC ist. Und ja, da auch ja, erfrischend ist, finde ich. Das war zum Beispiel die erste, die sich gegen die Durchführung der Olympischen Spiele ausgesprochen hat. Jetzt Mitte März war das, als halt immer noch überlegt worden ist, was machen wir jetzt mit Corona? Lassen wir den Betrieb weiterlaufen. Und sie hat da gesagt, nee, das ist Quatsch, das jetzt zu machen. Also ich vermute auch, dass man da einfach nochmal eine andere Sicht der Dinge reinbekommt, wenn man eben da auch ja Frauen in diese Positionen bringt. Und ich finde es gut.
Ja, vor allem solche Persönlichkeiten wie Hayley Wickenheiser. Wundert mich jetzt auch nicht, dass sie die erste ist, die das eindeutig vernünftige und sehr naheliegende eigentlich in dem Fall als erste ausgesprochen hat. Wenn man ihre Karriere so verfolgt hat, im Vorgespräch habe ich jetzt so getan, als wüsste ich nichts über Hayley Wickenheiser, aber ich habe ein Buch gelegen, da steht was über sie drin. Da kommen wir vielleicht später dazu. Also ich habe mich schon mal mit ihr beschäftigt. Ja, und interessante Persönlichkeit und eine, die auch diesem verkommenen Funktionärswesen eigentlich nur gut tun kann und der man dann auch nur wünschen kann, dass sie da so bleibt, wie sie ist.
Wir haben also, uns ansonsten auch Gedanken gemacht, dass wir unabhängig vom aktuellen Geschehen machen werden hier bei Bissl Hockey. Und Woche für Woche schauen wir immer auf die DEL-Debütjahrgänge hier in dieser Show. Und haben letzte Woche einen wirklich starken gehabt mit dem Jahrgang 2007, 2008. Da hatten wir Spieler dabei wie Hager, wie Schütz, wie Holzer. Also NHL-Spieler mit Holzer, Olympia-Silbermedaillengewinner, Frank Mauer war noch mit dabei.
Und jetzt schauen wir uns den immer vergisst.
Ja. Nein, ich habe ihn jetzt genannt. Ne? Ich habe ihn jetzt genannt. Und dann schauen wir uns in dieser Woche den nächsten Jahrgang an, den Jahrgang 2008, 2009. Also die, wohlgemerkt, deutschen Spieler, die in der Saison 2008, 2009 ihr erstes DL-Spiel bestritten haben. Ich sage das mit dem deutschen Spieler noch dazu. Wir hatten letzte Woche auch Rob Sapp mit dabei. Da haben wir eine Ausnahme gemacht. Der ist zwar jetzt nicht in Deutschland ausgebildet, aber er hat halt für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Wir hätten, dann schauen wir uns den Jahrgang 2008, 2009 mal an, bevor ich die Namen, die hier jetzt aufgelistet sind, also wenn ihr den Podcast hört, bei YouTube seht ihr jetzt gerade eine tolle Grafik, wir hätten dazu auch noch Garrett Festerling, der natürlich 2007, 2008 in Deutschland angefangen hat beim EV Füssen, da diese Wahnsinnssaison gehabt hat mit 120 Punkten in der Hauptrunde und dann natürlich in die DL gewechselt ist und zweimal Meister geworden ist. Aber wir haben uns, Sebastian, dazu entschieden, Garrett Festerling mal wegzulassen hier, weil es eben, klar, hat er einen deutschen Pass. Ich habe auch bei seinem 600. DL-Spiel habe ich kommentiert, da gab es auch ein Interview, das hat auch auf Deutsch geführt, aber es ist sehr rudimentär gewesen. Du weißt, Brad Festerling, sein Bruder, ist jetzt auch nicht so viel fitter, was das Deutschsprechen anbelangt. Also haben wir jetzt gesagt, Garrett Festerling nehmen wir raus, kein Nationalspieler. Ne? Bei Sepp war die Ausnahme Nationalspieler. Dann kommt er mit rein. Deswegen schauen wir uns jetzt die Spieler an. Benedikt Brückner für die Adler Mannheim hat er sein Debüt gegeben 2008, 2009. Alexander Dotzler für die Grizzlies Wolfsburg. Michael Endras, Krefeld Pinguine. Florian Kettemer, damals für die Augsburger Panther. Alexander Oblinger für die Eisbären Berlin. Marcel Oman, hatte ich auf Twitter einen Fehler gemacht, das war nicht Eisbären Berlin, sondern Oman hat für die Kölner Haie sein Debüt gegeben. Dann haben wir Patrick Pohl für die Eisbären Berlin. Philipp Riefers, Krefeld Pinguine. Steven Rupprich, Iserlohn Roosters. Tim Schüle, Düsseldorfer EG. Patrick Seifert, Augsburger Panther. Und dann Niklas Treutle, Nürnberg Ice Tigers, habe ich jetzt geschrieben. Damals Sinopret Ice Tigers 2008, 2009. Mittlerweile ja zwischendrin Thomas Sabo Ice Tigers und wie sie nächste Saison heißen, weiß ich noch nicht.
Ich auch
nicht. Du auch nicht. Nicht mal du. Wenn es du nicht weißt, dann weiß es wahrscheinlich kaum einer oder sogar keiner. Ja, und ich würde sagen, Niklas Treutle, Sebastian, reißt diesen Jahrgang raus. Ja, weil es sind zwar schon Spieler, die viele DEL-Spiele gemacht haben, also aber jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, um es mal so zu sagen.
Ja, aber du musst nochmal genau erklären, warum wir beide glücklich sind, dass Niklas Treutle es überhaupt in diese Liste geschafft hat, weil er ist nämlich in dem Debütjahrgang, wie viele Minuten hat er gespielt?
7:48 hat er in der Saison gespielt. Da war er blutjung, also Treutle ist ein 91er Jahrgang. Das war ja die Saison 2008, 2009 gegen die Kassel Huskies, für Frederick Cassivi eingewechselt und zu Null gespielt. Einen Schuss hat er aufs Tor bekommen, Niklas Treutle, und kein Gegentor. Also ein Shutout, allerdings halt nur in knapp 8 Minuten Spielzeit. Ja. Aber wir haben es jetzt hier auch in der Grafik. Es ist natürlich dann eine große Karriere geworden. mit sogar einem Abstecher in die NHL. Erster Nürnberger, erster gebürtiger Nürnberger, der ein NHL-Spiel gemacht hat, ne?
Ja, vollkommen richtig. Wird vielleicht gar nicht mehr so lang dauern, dass er da abgelöst wird und nicht mehr der Einzige ist, aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, darüber zu reden. Niklas Treutle, weiß ich nicht, also so Podcasts, die leben ja immer davon, dass man auch was Persönliches erzählt und so. Niklas Treutle kenne ich schon ewig, weil ich früher sehr viel Inline-Hockey gespielt habe, auf großen Parkplätzen hier in Nürnberg und in der Gegend. Und das war immer so, dass man da Sonntag hingefahren ist und in der Hoffnung, dass da irgendjemand ist. Und dann haben sich Mannschaften gefunden und manchmal waren es 30 und manchmal waren wir zu zweit, was aber dann trotzdem dazu geführt hat, dass man in der Notaufnahme dann zusammen hingefahren ist, weil man dem anderen irgendwie die Zähne ausgeschlagen hat oder so, weil man sehr diesen Sport nicht ganz so gut beherrscht hat. Und da gab es eben noch eine zweite Gruppe, die ein bisschen weiter oben gespielt hat. Und da war ein kleiner blonder Junge, ein sehr wilder blonder Junge, und das war Niklas Treutle, der damals nie im Tor stehen wollte, weil das Tor war eben einfach nur ein Einkaufswagen und sonst nichts. Und habe ich auch gut verstanden, dass er damit nichts zu tun haben wollte. Da habe ich Niklas Treutle kennengelernt und dann seine Karriere so nach und nach so verfolgt, so über die Jugendmannschaften. Und in dieser Saison, die du vorhin angesprochen hast, da kann ich mich auch noch erinnern, da haben wir dann das erste Interview geführt damals, ein sehr zurückhaltender, aber sehr freundlicher junger Mann. Mittlerweile ist er einer der angenehmsten Gesprächspartner. Ich weiß nicht, wie viele Interviews du schon mit ihm hattest, die so generell. Also ich habe einen Podcast aufgenommen, Instagram Live. Natürlich spreche ich sonst sehr häufig mit ihm. Von ihm kriegt man eigentlich immer ehrliche und gute Antworten, Antworten, die so über das normale Blabla hinausgehen. Und ja, einer der herausragenden Torhüter, deutschen Torhüter in der DEL, der Abstecher in die NHL, war leider, also natürlich großartig, dass er es geschafft hat. So sieht er das mittlerweile auch. Aber es war damals halt schon sehr, sehr schwierig, weil er in einer Mannschaft gespielt hat, die dann eben, also ja, aufgrund mehrerer Torhüterverletzungen hat er es dann eben in die NHL geschafft, hat sich das aber auch verdient über gute AHL-Saison und hatte dann halt wirklich zwei sehr unglückliche Einsätze, in denen er gezeigt hat, dass er da durchaus hingehört, aber eben auch, wie schwierig das ist, dann in der NHL dann zu bestehen. Also sein Gegentorschnitt ist nicht der allerbeste, aber er hat in der NHL gespielt, war dann auch sehr heiß, hat aber mittlerweile diesen Traum dann aufgeben müssen, weil es eben dann doch immer drauf ankommt, in welcher Organisation mehr ist, wie es in dem Jahr läuft, und da gehört unglaublich viel Glück eben auch dazu, und das hatte er nicht, also hatte das Glück, dass es zu Einsätzen gelangt hat, aber eben nicht, dass es dann darüber hinaus weiterging, und es war dann leider so ein bisschen ein Bruch in seiner Karriere, und ist er dann über Finnland und Krefeld hat er dann zurück zu den Ice Tigers gefunden, und da ist er mittlerweile die absolut unangefochtene Nummer 1, nachdem Andreas Jeneke nach Iserlohn gewechselt ist. Wirklich guter Typ, toller Torhüter, der mitunter auch spektakulär hält, was er selber aber gar nicht so gern mag. Also er arbeitet viel an seinem Stellungsspiel, kann aber auch die ganz großen Saves. Man muss jetzt nur sehen, dass er vielleicht dann, und das war dieses Jahr nicht ganz so der Fall, vielleicht war er ein bisschen überspielt auch zwischendurch. So die ganz konstante Saison, die hat er bisher noch nicht gespielt. Die hat er immer dann gespielt, wenn er noch einen zweiten Mann an seiner Seite hatte. Das wird er dann nächstes Jahr beweisen, dass das vielleicht auch geht, dass er komplett die ganze Saison über seine herausragenden Leistungen zeigt.
Aber das hat er eigentlich diese Saison oder 2019-20 ja auch schon gezeigt, oder? Also da hat ja Jonas Langmann, ich glaube, 4 oder 5 Spiele gemacht. Also Treutle hat ja mit die meisten Einsätze gehabt, zusammen mit Niederberger. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben beide 48 oder Niederberger vielleicht noch ein Spiel mehr. Und ja, die Statistiken waren gut. Wie würdest du ihn, also wir hatten jetzt natürlich Niederberger mit dieser überragenden Saison. Wir haben natürlich noch Grubauer, wir haben noch Greis in der NHL. Aber wie würdest du ihn einschätzen, so was die deutschen Torhüter in der DEL anbelangt? Weil er war schon 2014, 15, damals hat er in München gespielt, hat er schon den besten Gegentorschnitt gehabt in der DEL. Und 17, 18 war natürlich eine überragende Saison. Bester Gegentorschnitt, beste Fangquote. Da ist dann Dustin Strahlmeier Torwart des Jahres geworden und nicht Niklas Treutle. Weil vielleicht Dustin Strahlmeier ja nochmal ein bisschen spektakulärer, beziehungsweise halt auch ein schwächeres Team vor sich hatte. Ich schätze mal, das hat da den Ausschlag gegeben. Aber schon damals habe ich mir gedacht, okay, der Treutle, der ist richtig stark. Und du hast jetzt gesagt, klar, spektakulär teilweise. Aber ich finde gerade, dass er sich eben in den letzten Jahren, was eben diese Ruhe anbelangt, enorm weiterentwickelt hat. Also der hampelt halt nicht rum, der schluckt auch die Scheiben, da gibt es wenig Rebounds, der ist immer in Position. Also der ist so smooth einfach. Ne? Also das ist jetzt keiner, der dir irgendwie dann ja, rumspringt und vielleicht noch irgendwie einen rausfischt. Klar, das macht er manchmal aus, wenn er es machen muss, aber ein guter Torwart muss es halt selten machen, weil er einfach so ein gutes Stellungsspiel hat, ne? Und halt ja auch in seinen Bewegungen einfach so kontrolliert ist, dass es diese brutalen selbst gar nicht braucht.
Ja, absolut. Du hast alles zusammengefasst. Wenn du noch eine Bewertung der Saison haben willst, also der hatte schon seine Schwächephase, als die Mannschaft auch ihre Schwächephase hatte. Die Eisbären waren zu Beginn der Saison deshalb so gut, trotz ihrer wirklich riesigen Verletzungsprobleme, weil Niklas Treutle so überragend war. Also war klarer MVP, der dafür gesorgt hat, dass er da ja zwischendurch mal sogar mit Platz 4 haben liebäugeln dürfen. Er war aber dann auch einer der Gründe, warum es danach eben nicht mehr so gut lief. Sie haben dann 9 von 10 Spielen zwischendurch mal verloren, was dann der Grund war, dass sie dann um Platz 6 nicht mehr haben eingreifen können in den Kampf. Und da war er ja auch, war überhaupt nicht gut, was dann wirklich schade ist, dass man das in den Playoffs gesehen hat, weil da ging die Formkurve dann wirklich extrem steil wieder nach oben. Also in den letzten Spielen war überragend, haben wir die Eisbären gestern auch nochmal eine Siegesserie gehabt, wo er auch dann wieder einer der Hauptgründe dafür war, vor allem auch in den schwierigen Spielen gegen richtig gute Gegner. Aber ich glaube, wir haben noch 2, 3 andere Spieler in dem Jahrgang, über die wir auch noch reden sollten.
Ja, es ist natürlich, der Treutle ist derjenige, der raussticht. Wir fragen ja auch immer über Twitter, dass die Leute die Spieler ranken sollen, und bei allen war Treutle auf der Nummer 1. Da gibt's jetzt auch keine 2 Meinungen, denke ich, in diesem Jahrgang. Es sind viele Rollenspieler dabei, und dann natürlich, ich würde sagen, 2 stechen noch raus mit Florian Kettemer, Debüt für Augsburg, natürlich lange in München gespielt, zuletzt in Berlin, und Oblinger, Debüt für Berlin, mit Ingolstadt Meister geworden, übrigens auch in seiner ersten Saison gleich in Berlin Meister geworden, hat aber nur 3 Spiele gemacht. Und ja, dann mittlerweile in Köln. Natürlich jetzt auch keine, also Kettemer, zwar ein guter Skater, finde ich, und auch ein scheibensicherer Spieler, aber jetzt nicht so der allerspektakulärste Offensivverteidiger, auch nicht die allerbesten Zahlen. Oblinger ganz genauso, eigentlich eher fürs Grobe, auch vor dem Tor. Aber trotzdem, ja, die 2 sind auf 2 und 3 für mich. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich würde vielleicht Oblinger noch ein bisschen weiter höher einschätzen, weil ich den Eindruck habe bei Oblinger, also was heißt Eindruck? In den Playoffs 18, 19 war das einer der besten Spieler bei den Kölner Haien. Also das ist, denke ich, schon einer, der dann nochmal, wenn es spitz auf Knopf kommt, nochmal draufpacken kann und halt auch durch seine intensive Spielweise, klar, für die Playoffs schon gemacht ist.
Ja, also ich wäre mir da nicht ganz so sicher bei der Reihenfolge. Ich würde Kettemer deshalb natürlich aufgrund der Meisterschaften und der Titel etwas höher werten. Oblinger hat auch 2, sagen wir mal 1,5 oder ein Drittel vielleicht.
Ja, also in Berlin hat er ein Hauptrundenspiel und 2 Playoffspiele, wenn man alles täuscht. Insgesamt 3 Spiele gemacht und dann hat in seiner ersten Saison deutsche Meister geworden. Ingolstadt 2014, das ist die richtige Meisterschaft.
Ja, also ich weiß noch, wie meine Kollegin damals, als er danach nach Nürnberg wechselt, als sehr junger Spieler, und meine Kollegin hat da geschrieben, dass er dann das Meistergehen nach Nürnberg bringen soll, was das so ein bisschen, war dann ja auch nicht ganz so. Also die Eisbären sind ja dann trotz Oblinger nicht Meister geworden. Oblinger finde ich die Entwicklung interessant, weil er damals in Nürnberg schon gezeigt hat, dass er wirklich alle Anlagen mitbringt, die ein Power Forward mitbringen kann. Aber bei Power Forwards ist es wie bei Offensivverteidigern. Da dauert es mitunter halt etwas länger, bis sie so wirklich ihre Rolle gefunden haben. Ich glaube, über David Elsner haben wir auch mal vor ein paar Wochen gesprochen, ganz, ganz ähnlich. Oblinger ist noch ein wuchtigerer Körper, hatte ja schon immer einen guten Schuss auch. Nur die Frage ist halt immer, wie kommt man in der DEL dazu, diesen Schuss halt auch anzubringen? Und da hatte er schon so seine Schwierigkeiten. Wenn er in der richtigen Reihe gespielt hat, war er sehr, sehr torgefährlich. Aber ich finde es fantastisch, wie der sich in Köln jetzt dann entwickelt hat. Und wie er vor allem sein Spiel vor dem Tor verändert hat, da ist er nämlich auch mitunter richtig kreativ. Und steht nicht nur da, um den Torhüter die Sonne zu nehmen, sondern der macht auch richtig gute Sachen da vor dem Tor und ist eben ein mitreißender Spieler. Kettemer würde ich aber trotzdem höher bewerten, weil es einer so ist, der immer völlig unter dem Radar lief, aber halt in Meistermannschaften gespielt hat, und nicht ohne Grund, weil er nämlich einer der etwas moderneren Eishockeyspieler war, als man das noch nicht so wusste, in welche Richtung sich das entwickelt, weil er eben, wie du es gesagt hast, ein herausragender Skater war, immer einer der besten in der Liga, sehr schnell, sehr wendig, und ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein Verteidiger, der gut skaten kann, nicht unbedingt auch immer dann ein klarer Offensivverteidiger sein muss, wo es noch ein anderes Beispiel dann in diesem Jahrgang übrigens gibt, mit Tim Schüle, der auch in Nürnberg ja lang gespielt hat als junger Spieler und immer so Million-Dollar-Legs hat der damalige Trainer Jeff Tomlinson über ihn gesagt und die wollten ihn eigentlich auch in die Richtung bringen, dass er halt irgendwie so deutscher Paul Coffey wird. Dazu hat es dann nicht ganz gereicht. Das ist ja vielleicht mittlerweile in der zweiten Liga und das finde ich auch ganz interessant, dass es in diesen Jahrgängen immer so Spieler gibt, die natürlich absolutes DL-Potenzial haben, immer noch, die aber mittlerweile ihre Rolle in der zweiten Liga gefunden haben. Dazu zählt für mich auch Patrick Pohl, dem ich immer sehr gern zugesehen habe bei Wolfsburg, da als er seinen Durchbruch hatte dann in der DL. Wo man sich eben immer fragt, warum der in der DEL 2 spielt, wenn man aber die Zahlen dann ansieht, die er da auflegt, in Krimitschau, wenn mich nicht alles täuscht, das ist schon sehr beeindruckend und bei Tim Schüle ist es genau das Gleiche, herausragender Zweitliga-Verteidiger, den ich in der zweiten Liga gern mal sehen würde, aber nachdem ich so gut wie überhaupt keine Zweitligaspiele sehe, habe ich ihn auch noch nie gesehen. Aber würde mich interessieren, wer der sein Spiel da entwickelt hat, weil er wirklich auch für DEL-Verhältnisse auch ein sehr, sehr guter Skater wäre.
Seit 2015 in Krimitschau, Patrick Pohl, eben dort guter Scorer und Schüle war ja sogar mal bester Scorer unter den Verteidigern in seiner ersten Saison für Frankfurt, seit 2017 spielt Schüle in der DL2. Ist dann aber, finde ich, auch okay, oder? Wenn du sagst, es ist vielleicht ist es auch so, ein Schüle, ein Offensivverteidiger, vielleicht kriegt er dann die Rolle einfach nicht in der DL-Mannschaft und dann zu sagen, ich spiele in einer guten DL2-Mannschaft, vielleicht sieht man ja sogar nochmal in der DL in den nächsten Jahren, ja, mal schauen, was mit Frankfurt passiert, aber ich spiele da in einer guten DL2-Mannschaft und score dann und ziehe da mein Spiel mehr durch, ist ja dann auch völlig in Ordnung, ne?
Ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht so wirklich beurteilen, weiß man ja nicht, was die so verdienen. Natürlich ist es einfach auch eine finanzielle Sache, aber wenn du eben einer der 3, 4, 5 Top-Verdiener in der Zweitligamannschaft bist, dann ist es sicher kein großer Unterschied, wenn du Nummer 6 Verteidiger in der DEL bist oder Nummer 7 Verteidiger, wie es ja Schüle sehr, sehr lang war und da einfach nie so wirklich seine Rolle gefunden hat, immer mal wieder angedeutet hat, dass er so ein deutscher Jesse Blecker sein könnte, einfach aufgrund seines Tempos. Aber ich glaube, dass es absolut okay ist, so, die müssen nicht alle in der DEL spielen. Ich glaube, dass es sehr angenehm ist, wenn man so eine Rolle dann gefunden hat in der DEL 2.
Weil Schüle spielt mittlerweile in Bietigheim. Ja, das ist sein Geburtsort auch, Bietigheim, ein bisschen in seiner Geburtsstadt und jetzt mittlerweile spielt er bei den Steelers, aber da gilt ja das Gleiche. Ne? Also es ist halt dann ja, DEL 2 Spitzenteam. Ja, genau. Gut, so viel zu diesem DEL-Debüt. Jagen, was hast du da eigentlich im Hals?
Der Lifehack für alle Eishockeyspieler. Super Gesichtsmaske. Kann ich nur empfehlen.
Aber kein Tiefschutz, oder?
Das ist ein Tiefschutz, der mir natürlich zu klein war, ist klar. Deshalb ist er nie wirklich verwendet worden. Ich habe ihn aber jetzt auch nochmal gewaschen und sieht super aus. Ja? Ist sehr stylisch. Kann man auch Berlin-Mitte sich ohne weiteres sehen lassen. Kann ich nur empfehlen. Waschen und drüber stülpen.
Also auch nach dem letzten Mal spielen, vor allem waschen, dann zwischendrin, okay. Sebastian, wir haben ja letzte Woche schon, Bernd und ich, über unsere liebsten Eishockey-Bücher gesprochen und dann machen wir natürlich weiter in dieser Serie. Hast du ein Eishockey-Buch dabei, das du gerne vorstellen willst, was man jetzt in dieser Zeit ohne Live-Eishockey lesen kann?
Habe ich. Es ist leider nur auf Englisch erhältlich, heißt Oddman Rush und ist von Bill Keenan. Bill Keenan, der so heißt wie ein berühmter NHL-Mensch, mit dem er aber nichts zu tun hat, wird auch in diesem Buch sein Thema in diesem Buch. Und also ich fand es absolut fantastisch, ist die Geschichte eines Harvard-Absolventen, der dann nicht aber gleich ins große Business einsteigen wollte, sondern einfach weiter Eishockey spielen wollte. Und dann also auf eine kleine Europareise gegangen ist, die ihn wirklich an wunderbare Orte geführt hat. Island, Schweden, dritte Liga und zum EHC Neuwied in Deutschland. Ich finde es absolut fantastisch. Es ist von vorne bis hinten hoch unterhaltsam, wahnsinnig kurios und ist für mich eine Geschichte des Eishockeys so generell, und zwar abseits vom ganz großen Eishockey. Es kommen zwar immer mal wieder Namen vor. Adam Graves hat das Vorwort geschrieben, weil er das große Idol war von Bill Keenan, als der ein kleiner Eishockeyspieler war. Ich kann das nur empfehlen. Es ist wunderbar von vorne bis hinten mit ganz viel Herz geschrieben. Und der ganz große Unterschied, finde ich eben, zu vielen anderen Büchern ist, Bill Keenan kann richtig, richtig gut schreiben. Als Harvard-Absolvent hat dann, glaube ich, auch noch ein zweites Buch mittlerweile geschrieben, was mit Eishockey nichts zu tun hat. wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung. Ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt, aber ist wirklich fantastisch, vor allem auch aus deutscher Sicht, weil es eben auch um den EHC Neuwied geht. Und dann kommen da auch so ein paar Namen und natürlich so ein paar Begebenheiten werden da geschildert, die jeder von uns kennt, wenn er mal in einem deutschen Eisstadion war. Und so dieser ganze Wahnsinn um einen Eishockey-Club, der eben nicht ganz oben ist, wird da wunderbar eingefangen. Ich kann das nur und von vorne bis hinten empfehlen. Oddman Rush von Bill Keenan.
Und Mike Keenan ist wahrscheinlich der Typ, der was mit dem Eishockey in der NHL zu tun hat, der auch im deutschen Eishockey und der aber nicht verwandt ist mit ihm.
So ist es, ja, genau. Das wird aber auch thematisiert. Also wirklich fantastisches.
Große Wunderbar, Empfehlung. Ich hab meins nicht dabei, weil ich es noch nicht habe.
Warte mal, ich gebe es dir rüber.
Gib her, nochmal.
Ja.
Geht nicht. Social Distance. Es ist dein Buch. Es ist dein Buch.
Oh, da steht mein Name jedenfalls, ja. Wahrscheinlich ist es mein
Halt's Buch. Halt mal in die Kamera, komm.
Ja. Das ist so schwierig.
Ja. Sebastian Böhm.
Muss immer aufpassen. Ja. Nur für die Nürnberger Eishockey-Fans.
Eishockey und dann unten alles, was man wissen muss. Das neue Eishockey-Buch von Sebastian Böhm, schon erhältlich, was vorbestellt, ne? Also man kriegt es schon.
Ich glaube, es hat noch wirklich, also ich bin der Einzige, der es zu Hause schon rumliegen hat. Im Moment ist es mit dem Bestellen noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, weiß nicht, so in der nächsten Woche dürfte es bei den meisten so langsam einlaufen, die es tatsächlich schon bestellt haben.
Also ein Buch, das du, ja, bei dem du dich am Olympiafinale 2018 orientiert hast. Natürlich, ja, das größte Spiel in der deutschen Eishockey-Geschichte, was Nationalmannschaften anbelangt. Silbermedaille gewonnen, die deutsche Nationalmannschaft. Und du gehst das Spiel, das Finale gegen die olympischen Athleten aus Russland durch und erklärst anhand Situationen, die in diesem Spiel passieren, Eishockey. So kann man es sagen, oder? So ist die Idee gewesen.
Perfekt erklärt, ja.
Und da gibt es natürlich dann einen Bulli zum Beispiel, da gibt es dann mal einen gelungenen Forecheck, da gibt es dann mal eine Strafe, da gibt es Powerplay, Penalty Killing, da gibt es einen Foul und über alles schreibst du dann. Und es ist tatsächlich so, was ich toll finde, ich habe jetzt nur Ausschnitte bis jetzt gelesen, aber was ich toll finde ist, wenn du dich noch nicht für Eishockey interessierst und sagst, ich will anfangen, damit mich dafür zu interessieren, dann ist es, denke ich, so geschrieben, dass man da den Einstieg schon bekommt. Kannst du auch gleich sagen, ob das dein Ziel war, also dass man zumindest mal einführend eben in dieses Thema dann, also in dieses Thema eingeführt wird und da die ersten so Basics bekommt, aber es geht dann weit darüber hinaus und ich finde das, was ich gelesen habe, fand ich einfach wirklich richtig stark, weil du hast dann zum Beispiel drei gute Bulli-Spieler stellst du vor, drei besonders schnelle Skater, beziehungsweise auch eine schnelle Skaterin mit Kendall, Coyne, Schofield, drei gute Forechecker und da tauchen dann auch Namen auf, die man vielleicht kennt, aber ja, mit nochmal wirklich Infos gefüttert, die wirklich interessant sind. Also was war deine Absicht, als du dieses Buch geschrieben hast und wen willst du damit erreichen? Sebastian?
Naja, also die Geschichte ist nicht so aufregend, wie solche Bücher geschrieben werden. Verstehst du mich? Weil ich habe nämlich so leichte Übertragungsschwierigkeiten gehabt. Wunderbar. Also es gab einfach eine Anzeige im Sportjournalisten. Es ist so ein Magazin, das sich eben an Sportjournalisten wendet. Und die haben einen Autor gesucht für diese Reihe, um das fortzusetzen. Zu dem Zeitpunkt ist zum Beispiel American Football, alles, was man wissen muss, erschienen. Da habe ich dann einfach hingeschrieben, weil ich ja schon zu dem Zeitpunkt ein Buch geschrieben habe. Das macht Spaß, bringt nicht viel Geld, aber man weiß, was man am Abend zu tun hat und das über mehrere Monate. Und da habe ich mich einfach dafür interessiert, wollte mal anfragen, was sie so, wie sie sich das vorstellen. Und dann haben sie mir eben PDF von diesem American Football Buch, das sehr erfolgreich war, von Adrian Franke zugeschickt. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe mir nur gedacht, dass ich eigentlich was komplett anderes machen will, habe ihnen dann dieses Konzept dann vorgestellt. Das haben sie dann erstaunlicherweise dann trotzdem genommen, obwohl es so gar nicht in diese Reihe gepasst hat, weil es gibt nämlich so ein paar Fragen, die ich einfach überhaupt nicht beantworte da im Buch. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, nämlich zum Beispiel, wie lang so ein Eishockeyspiel ist. Also man kann sich's erschließen, aber es steht nie irgendwie so explizit drin oder wie groß eine Eisfläche ist und sowas. Das sind so Dinge, die mich, glaube ich, noch nicht einmal interessieren würden, wenn ich von dieser Sportart keine Ahnung hätte. Und dann ging es mir einfach von vornherein darum, Leute zu erreichen, die vielleicht meinen, schon sehr viel über Eishockey zu wissen, aber gerne ein Buch lesen, wo sie vielleicht was Neues erfahren oder Dinge, die sie schon mal gehört haben, schon mal gelesen haben, dann vielleicht nochmal in anderer Form aufbereitet. Darum ging es mir und da habe ich mich dann einfach an diesem Endspiel orientiert, weil ich davon ausging, dass sehr viele Menschen gesehen haben, auch Menschen, die sich eben mit Eishockey nicht so gut auskennen. Und dann habe ich eben versucht, das alles zu erklären. Die ursprüngliche Idee war noch sehr, sehr viel ambitionierter, nämlich wirklich jeden einzelnen Spieler dann dazu zu befragen. Da kommen ja viele Spieler vor, die ich auch regelmäßig sehe und da hätten wir ja auch Termine vereinbaren können, aber wie oft es so ist, also vor allem bei mir waren die Ambitionen etwas größer als dann die Realität. Das hat sich nicht umsetzen lassen, weil ich nur 3 Monate Zeit hatte, das Buch zu schreiben und dann ist es eben nur auf ein sehr langes Interview dann mit Patrick Reimer gegen Ende des Buchs, weil der Patrick Reimer spielt ja in diesem Finale. Ich möchte nichts spoilern, möchte nichts vorwegnehmen, aber er spielt ja nochmal eine zentrale Rolle und da ist dann ein längeres Interview mit Patrick Reimer dann nochmal drin. Also wie gesagt, ich habe es schon mal auf Twitter geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben, das ich, glaube ich, selber ganz gerne lesen würde. Weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich bin wahnsinnig kritisch, was so meine eigenen Sachen angeht und rede auch nur sehr ungern drüber, auch wenn ich es jetzt schon seit 3 Minuten ununterbrochen mache. Aber also mir ist sowas unangenehm, dafür zu werben. Ich glaube, jeder findet aber trotzdem was in diesem Buch, was ihn vielleicht weiterbringt, was ihm jetzt dann auch in der Zeit hilft, so ein bisschen Abstand zu gewinnen von allem oder die Gedanken mal sich mit was anderem zu beschäftigen. Generell ist wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt, um ein Buch gerade auf den Markt zu bringen, wenn es keine Buchläden gibt, in denen man das kaufen kann.
Aber du musst halt auch sagen, das ist gut an dem Buch. Ist
ich
halt
verstehe
auch,
ihn immer, Christoph.
Ja, du kannst, dann sage ich das jetzt noch, ne? Das Gute an dem Buch ist, dass man dann einfach auch sich das mal nehmen kann, ein Kapitel lesen kann zu einem bestimmten Thema und dann, ja, wir stehen ja auch schon, Jacka HF sagt, ich werde mir das Buch bestellen, das ist auch richtig, ne? Also bestellt euch dieses Buch und lest es, dann ist es wirklich richtig gut. Das, was ich jetzt gesehen habe, was ich gelesen habe, ist super. Der Sebastian versteht mich gerade nicht mehr, ist anscheinend so, dass mehr auf YouTube streamen. Normalerweise ist das jetzt echt immer richtig gut gelaufen. Hier jetzt hinten raus anscheinend bricht die Spannung ein bisschen ab. Ich habe hier noch eine Frage von Martin, was wir davon halten, dass Schwenningen die erste Mannschaft in Deutschland ist, die wieder NHL-Eismasse haben wird. Finde ich persönlich richtig gut und ich glaube, das ist auch der Weg, in die Richtung wird es jetzt gehen. Die NHL-Teams werden jetzt die deutschen Teams oder die europäischen Teams werden jetzt immer mehr wahrscheinlich diese NHL-Maße auch etablieren und haben und ich denke, das ist richtig, denn ich finde, man sollte einfach eine einheitliche Eisgröße haben im Eishockey und in dem Fall ja, orientiert man sich dann am besten natürlich an den NHL-Maßen. Es ist ja dann die gleiche Länge des Eises, aber ein bisschen enger das Ganze, also die Breite der Eisfläche ist nicht ganz so groß wie im europäischen Eishockey in der NHL. Also finde ich gut, dass es auch passiert, aber es müsste dann natürlich auch in der DEL einheitlich sein. Das war der Eishockey Roundtable für diese Woche. Dieser Mann da drüben, der mich nicht mehr versteht gerade, ist Sebastian Böhm.
Sag doch, verstehe dich.
Jetzt versteht sich wieder. Jetzt ist die Verbindung wieder da. Ja, also hast du ja gesehen, Buch
wird gestellt. Wiedersehen,
bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, hört auch den Podcast. Ne? Also alles, was ihr wissen müsst über Eishockey, nicht nur in Sebastians Buch, sondern auch im Podcast von Bisschen Hockey.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.